Ich bin trotzdem ein ganz großer Fan des geschriebenen Wortes, weil ich auch glaube, dass die viele Innenmenschen ihre Gedanken besser zu Papier bringen können, als erstmal mündlich zu sprechen. Ich muss lachen, weil ich sitze hier mit ganz, ganz viel Papier. Und weil ich einfach auch mit dem Freisprechen, also viele Innenmenschen haben damit eher zu tun, glaube ich. Und das gesprochene Wort wird ja gerade sehr, sehr stark gepempert von allen Seiten und das Geschriebene ein bisschen abgeschafft. Und das, da würde ich gerne nochmal eine Lanze für brechen, dass das geschriebene Wort unbedingt bleiben muss.
AI, alles interessant. Ich bin Stefan Börnchen. In meinem Podcast treffe ich Menschen, auf die ich neugierig bin, weil sie etwas zu erzählen haben. Überraschend und unterhaltsam, spannend und spinnend, extrovertiert oder Innenmensch und immer gut zu wissen für die nächste Stehparty. Menschengemacht auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst Podcasts gibt. Mein Gast heute ist die Politologin Juliane Marie Schreiber. Ihr erstes Buch von 2018 heißt Bilder als Waffen, die ikonische Ästhetisierung der neuen Kriege. 2022 hat sie bei Piper, ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven veröffentlicht. Das Buch stand in der Kategorie Sachbuch Paperback wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste und war 3 Monate am Stück in der Sachbuch-Bestenliste von Zeit, Deutschlandfunk und ZDF. Am Ende des Jahres war es als Sachbuch Paperback einer der Jahresbestseller. Vor 6 Wochen ist wiederum bei Piper Juliane Marie Schreibers jüngster Titel erschienen, Wir sind Dynamit, ein Manifest für Introvertierte in einer Welt der Selbstdarstellung. Juliane, ich freue mich, dass du hier bist zum Gespräch über dein Buch, während es hoffentlich wieder auf die Bestsellerlisten hochrauscht. Wenn man den Klappentext sich anschaut, findet man da so Worte wie Terror, Rebellion, Dynamit, Manifest, radikaler Akt. Das ist eine unglaublich starke Sprache. Wie kommt das und ist damit ein Anliegen verbunden?
Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die starke Sprache, die ist tatsächlich, also ich glaube, Rebellion und Terror kommt in dem anderen Buch vor, ne? Oder ist es auch in diesem Buch?
Ist auch in diesem Buch.
Ja.
Also genau, es zieht sich durch.
Ja. Dann würde ich sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, einfach der Umstand, dass es um große gesellschaftliche Entwicklungen geht erstmal und um die Frage, wie positioniert man sich dazu? Und mir war wichtig, die Kraft des Ganzen zu betonen und vor allem die Kraft der Innenwelt, um die es mir ja geht, weil die immer so ein bisschen belächelt wird. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, introvertierte Menschen werden manchmal so ein bisschen belächelt, als ach, der ist gerade in seinem Kopf oder das ist irgendwie so ein bisschen, da ist irgendwie was Niedliches oder was Süßliches und das wollte ich brechen. Ich wollte nicht, dass das in irgendeine Richtung geht, auch dass das schüchtern oder so ist, sondern ich wollte sagen, nee, da ist eine Kraft, da ist eine Potenzialität, ein gewaltiges Innenleben ist eigentlich eine andere Form von potenzieller Energie und deswegen auch der Titel mit dem Dynamit, einfach um diese Kraft zu betonen. Und natürlich ist erstmal der Titel auch eine Anspielung an Nietzsche, an das Zitat, ich bin Dynamit. Und das spielt an auf diese Sprengkraft der Gedanken, wenn man so will. Und auf dieses, ja, eben auf dieses Potenzial der Innenwelt, auf Gedanken, die eine gewisse Spannung haben, eine gewisse Ladung. Und darauf wollte ich hinaus. Und natürlich kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich aus der Kriegsforschung komme, dass ich irgendwie bildlich denke und dann viel Metaphern oder Bilder benutze in diese Richtung, weil ich das Gefühl habe, das unterstreicht das gut.
Okay, aber ich verstehe richtig, dass also der Gedanke der ist, nur weil es um Innenmenschen geht und etwas innen oder drinnen ist oder vielleicht nicht so sichtbar, heißt das nicht, dass das, was sich da innen verbirgt, schwach ist oder dass da gar nichts ist oder so. Das ist die Idee.
Genau.
Ja? Innen ist eine Menge los, sogar explosiv kann das sein. Ja?
Genau.
Kannst du definieren, was du unter diesem Begriff Innenmensch verstehst und warum du diesen Charakter oder Typus Mensch so genannt hast?
Ich wollte erstmal von dem Begriff introvertiert wegkommen, weil damit so viele negative Konnotationen verbunden sind. Also wenn man das mal in so Synonymrechner-Sucher eingibt, dann kommen sehr viele negative Begriffe, kann man mal machen. Das ist wirklich erstaunlich. Da kommt dann sofort verschlossen, menschenfeindlich, abweisend. Und das fand ich spannend, weil es geht eigentlich immer um ein Zumachen, aber gar nicht um ein Öffnen in eine andere Richtung. Und deswegen habe ich gedacht, Innenmensch, Außenmensch ist eigentlich eine ganz gute Kontrastart, darüber zu sprechen, wenn man sagt, Innenmenschen brauchen weniger Reize von außen, weil sie ihre Energie mehr nach innen lenken, zu den eigenen Ideen und Gedanken. Und Außenmenschen brauchen mehr Reize von außen, weil sie ihre Energie eher nach außen lenken. Mhm. Und dieser grundsätzliche Gegensatz, den wollte ich erstmal rausarbeiten.
Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es gibt Sonne- und Sonnenmenschen, ja, die einen sind nach außen orientiert, die anderen nach innen, so what? Aber du hast schon ein Anliegen. Also es nennt sich ja auch Plädoyer, das Buch. Ja, also, Manifest.
Manifest,
entschuldige bitte. Genau. Also Manifest ist ja eigentlich noch stärker als Plädoyer. Ja. Ja. Was manifestierst du da?
Es geht mir um Menschen, die gerade zu wenig Gehör finden. Mhm. Und ich glaube, das sind eine ganze Menge. Also wenn du jetzt von einer Normalverteilungskurve ausgehst und irgendwo in der Mitte die Grenze ziehst, dann sind es ja wirklich zwei Drittel bis die Hälfte der Menschen, die eher introvertiert sind. Und wir leben gerade in einer Zeit, die ganz stark die Extrovertierten belohnt. Weil wir einfach gerade sehr stark auf Extrovertierte ausgerichtet sind. Also wir erleben eine ganz starke Extrovertisierung unserer Kultur, glaube ich. Also in allen möglichen Lebensbereichen, im Alltag, in der Bildung, in der Arbeitswelt, in der Politik, immer mehr zählt der Auftritt, die Sichtbarkeit, diese Performance, die Darstellung von dem, was man macht. Und da gewinnt einfach der extrovertierte Mensch deutlich mehr. Also es kostet ihn ein bisschen weniger, es ist mehr natürlich für ihn. Und die Introvertierten oder die Innenmenschen, die fallen da so ein bisschen hinten runter. Und ich finde das, und das geht es auch darum später noch, das ist wirklich eine Dimension totaler Ungleichheit, die damit zusammenhängt, die überhaupt nicht beachtet wird im Moment. Und ich glaube, die ist sehr, sehr relevant.
Also hast du ein Gerechtigkeitsanliegen, kann man das sagen, dass du?
Ja, unter anderem, ja, okay. Auf jeden Fall.
Jetzt frage ich mich, also du plädierst dafür, dass der Schein nicht mehr als das Sein zählen soll. Jetzt frage ich mich, war das nicht immer so? Also du sagst, wir leben in einer Zeit, in der das Extrovertierte wichtiger ist denn je. Könnte man nicht immer zurückblickt in die Geschichte argumentieren, spätestens seit der klassischen griechischen Zeit, Athener Demokratie, haben sich die guten Redner durchgesetzt, die da rausgehen. Nicht nur die so knobeln und so, den Thaleskreis sich ausgedacht haben, sondern mehr so Perikles-Style rausgehen, an die Rampe treten und irgendwie feurige Reden halten. Und das ist aber 2.500 Jahre her. Mhm. War das nicht immer so?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es war tendenziell schon immer so, tatsächlich. Aber es gibt jetzt in der Moderne große Treiber, die das weiter verstärken, wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen in unsere Zeit. Also es ist einmal die kapitalistische Dienstleistungsgesellschaft, die einfach ganz stark darauf setzt, im Individualismus, dass jeder sich selbst und seine Dienstleistung verkauft. Und im zweiten Schub die Digitalisierung, die einfach uns alle zu viel mehr Selbstdarstellung zwingt, also auch die Extrovertierten. Und ich glaube, wir haben heute Möglichkeiten, Stichwort LinkedIn, weiß jeder sofort, was man damit meint. Das ist einfach, das hatte man ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Du hattest gar nicht die Möglichkeit auf all diesen Plattformen. Also heute gibt es all diese Plattformen, die bespielt werden wollen, auch übrigens von Politikern, ganz wichtig. Social Media ist ja irgendwie ganz, ganz wichtig geworden in den letzten Jahren. Und das war früher einfach noch nicht so. Da waren die Politiker in den Fernsehsendungen, dann gab es zwei große Sender und das war's. Das soll nicht heißen, dass die nicht immer diejenigen, die extrovertiert waren, schon immer beliebter waren. Aber es hat einfach noch mal so viel mehr zugenommen.
Okay, also die sozialen Medien und der Kapitalismus sind zwei Punkte, die du nennst, die hängen auch miteinander zusammen. Ja, also Plattformkapitalismus, Aufmerksamkeitsökonomie sind da vielleicht Stichworte. Verstehe ich dich richtig, dass du eine Kapitalismuskritik betreibst? Heißt das denn, dass andere nicht kapitalistische Systeme, zum Beispiel der Sozialismus, besser wären für Innenmenschen?
So weit würde ich jetzt noch nicht gehen wollen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in sehr individualistischen Kulturen natürlich die Darstellung des Selbst deutlich wichtiger ist als in kollektivistischen Kulturen. Und das kann man schon auch in den Daten sehen. Das ist sehr interessant, dass zum Beispiel in Asien, einigen Ländern in Asien, Extrovertiertheit gar nicht so gewünscht ist. Mhm. Also da wird es auch den Kindern gar nicht so anerzogen wie bei uns. Da wird es eher als Aggression gesehen zum Beispiel, also als eher etwas Negatives. Und das fand ich schon interessant. Deswegen habe ich dieses Ost-West-Thema auch mit aufgegriffen. Einfach die Frage, also wenn man, es gibt eine schöne Karte, da haben Forscher abgetragen, die Big Five, also die großen fünf Persönlichkeitsmerkmale und ihre Ausprägungen auf einer Deutschlandkarte. Und da kann man ganz spannend sehen, dass der Norden viel introvertierter ist als der Süden. Natürlich, ist irgendwie naheliegend. Und aber auch der Osten viel introvertierter als der Westen. Und da wäre jetzt die Frage naheliegend, inwieweit ist das noch auch ein Erbe sozusagen einer eher kollektivistischen Erziehung im Gegensatz zu einer eher individualistischen Erziehung? Das finde ich sehr, sehr interessant.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Big Five, und vielleicht sollten wir das erklären. Es geht nicht um Großwildjagd in Brandenburg oder so, sondern es geht um Persönlichkeitsmerkmale. Ich habe mir die mal hier auf den Zettel rübergezogen, weil ich auch immer gucken muss, welche fünf das sind. Magst du die mal erklären?
Ja, die Big Fünf, die großen fünf, wie man die nennt, ne, sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und Extroversion. Also jetzt kann ich noch mal kurz dazu sagen, was das ist. Also Offenheit, einfach jemand, der gerne Neues mag, der kreativ ist, der gerne abstrakte Gedanken hat. Gewissenhaftigkeit ist jemand, der strukturiert ist im Denken und Handeln, eher organisiert, eher pflichtbewusst. Verträglichkeit ist jemand, der mitfühlend ist, kooperativ und nachsichtig. Neurotizismus ist jemand, der also emotional etwas labiler ist, ängstlicher und leichter reizbar, und eben Extroversion, also jemand, der nach außen gerichtet ist, gesellig, eher in Gruppen aufblüht. Und genau, und heute weiß man, dass diese Merkmale relativ unabhängig voneinander auftreten, spannenderweise, und sie wandeln sich über den Lauf des Lebens relativ wenig. Das ist der Punkt, der es so interessant macht. Also sie bleiben recht stabil, und diese Big Five gelten als verlässlichstes, robustes Modell, was wir im Moment haben, und ist deswegen Standard in der psychologischen Forschung.
Wer sagt das, dass das verlässlich ist?
Also das kann man einfach, also alle anderen Modelle, andersrum kann man sagen, alle anderen Modelle sind immer wieder falsifiziert worden. Man kann mit denen nicht so gute kausale Vorhersagen treffen. Mit den Big Five kannst du relativ zuverlässig kausale Vorhersagen treffen, wie welchen beruflichen Erfolg wird jemand mal haben, wird er eher eine glückliche Partnerschaft haben, würde er eher, sogar das politische Wahlverhalten kann man damit ein bisschen vorhersagen. Das ist wirklich spannend. Also man kann zeigen, wer gewissenhaft ist, der verdient im Mittel etwas mehr Geld. Und verträgliche Menschen haben zum Beispiel öfter Partnerschaften, die länger halten. Das Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber man kann es tendenziell sagen. Und das ist einfach in den großen Journals und Konsens inzwischen, dass die Big Five einfach im Moment relativ stabil sind. Heißt nicht, dass irgendwann nicht ein neues Modell kommt, was vielleicht noch besser ist. Aber im Moment ist es so.
Okay, also zur Klarheit, du argumentierst ja eigentlich naturwissenschaftlich. Das ist jetzt nicht Kulturtheorie, sondern du schaust dir empirische Studien an. Ist das richtig?
Auch, ja. Aber ich würde sagen, mein Buch ist ganz doch, also es ist mit naturwissenschaftlichen Forschung untermauert, aber meine große These ist schon eher soziologisch-kulturwissenschaftlich, würde ich sagen.
Okay, aber diese Big Five, diese Charaktereigenschaften, die gibt es überall auf der Welt. Die gibt es in Ozeanien und in Südamerika und bei den Inuit und in Berlin. Ja, das ist universell. Also nur so zur Klarheit. Ja. Und da muss man nicht Kulturen rausrechnen. Du hast gerade schon gesprochen von asiatischen Kulturen, die aus unserer Sicht also kollektivistisch sind, nicht so individualistisch wie wir, sofern diese Unterscheidung irgendwie so trägt. Ich glaube, ein bisschen vielleicht. Unabhängig von kulturellen Unterschieden gelten diese Charaktermerkmale universell. Verstehe ich das richtig?
Soweit ich das bisher in der Forschung überblicke, ja. Genau. Also die sind relativ unabhängig von den Kulturen. Also das Spannende daran ist, dass eben die Frage besteht, inwieweit sind sie ja doch dann zu einem großen Punkt angeboren und dann eben innerhalb der Kultur, in der man lebt, dann noch weiter geformt. Da gibt es natürlich, also man sagt ja grob ungefähr 50-50, ne? Also ungefähr die Hälfte ist angeboren und der Rest kann man dann noch so ein bisschen verschieben. Ist wie so eine Art Korridor, den hast du und innerhalb dieses Korridors kannst du dich halt noch ein bisschen bewegen. Ja. Oder mehr oder weniger. Aber du kannst dich eben nicht unendlich weit bewegen. Also du kannst, wenn du jetzt sehr introvertiert bist, daran arbeiten, wirklich extrovertiert zu werden. Und das kann man auch schaffen, aber eben nicht so wie jemand, der von Geburt an schon sehr extrovertiert ist.
Ich glaube, das ist heute so ziemlich in Stein gemeißelt, dass man sagt, ungefähr 50% sind genetisch, 50% sind Umwelterziehung und so weiter. Mhm. Was folgern wir daraus? Also heißt das, dass uns die Welt, in der wir leben, die Kräfte, die in ihr wirken und die sozialen Medien eben zuletzt noch stärker zur Extroversion erzogen haben, als das vielleicht ohnehin schon der Fall war in der Geschichte?
Das würde ich denken. Also sogar extrovertierte Menschen, die das wirklich gerne machen, sagen ja oft, also mir ist das jetzt auch langsam zu viel, dieses andauernde Auftreten, immer wieder Performance, immer wieder auch diese Vorträge zu halten und so weiter. Das ist schon, glaube ich, eine Zeit, in der das allen auffällt, dass das so sehr zugenommen hat und dass natürlich da die Leute gewinnen, die das einfach sehr, sehr gut können. Mhm. Genau.
Wie ist das denn historisch? Also ich habe bei dir gelesen, das fand ich ganz faszinierend, es gibt zum einen diese historische Entwicklung in der Moderne und in der Industrialisierung, Großstädte entstehen und es gibt diesen Diskurs um Großstädte, ja, Lautstärke und so weiter, bis zur Erfindung der Dampfmaschine und der Hammerwerke und so weiter, habe ich mal gelesen, waren Schmiedehämmer und Glocken die lautesten Geräusche, die die Menschen gehört haben in unserer Lebenswelt. Und irgendwann kam dann eben, was weiß ich, also motorisch betriebene Stanzwerke und dann ging der große Lärm los. Ja? Und dann wurden auch die Orchester groß, Wagner, 100 Mann, was weiß ich. Welche Rolle spielt das? Und du zitierst auch einen Historiker, der sagt, irgendwann im Verlauf der Geschichte begann so eine Explosion von Extroversion. Europa wurde immer extrovertierter. Mhm. Kannst du das erklären? Und ist das vielleicht eine Ursache für den, sagen wir mal, welthistorischen Erfolg Europas? Also Erfolg im Sinne von Europa zieht aus in die Welt, schafft sich Kolonien, unterwirft andere Völker und so weiter.
Ja, ja. Also du spielst sicherlich auf den Kulturhistoriker Joseph Henrich an, der gesagt hat, eigentlich, dass schon in Europa im Mittelalter der Individualismus schon zentral wurde, im Gegensatz zu anderen Gebieten in der Welt. Und das ist spannend, weil er meinte, das war eigentlich außergewöhnlich, dass damals schon Menschen häufiger Kontakt mit Unbekannten hatten, außerhalb ihrer Familien, während im Rest der Welt es vielmehr noch um den Handel mit Familien ging oder mit Kontakte mit klaren Strukturen. Und deswegen wurde es im Handwerk und im Handel unglaublich belohnt, extrovertiert und offen zu sein und einfach um Waren an Fremde verkaufen zu können. Und das ist ja interessant, weil er nennt sie ja weird, die Staaten, ne? Also das ist ein Akronym für Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic.
Ja. Oh. So. Ich war jetzt nervös, weil ich denke, genau, weird. Ja, super.
Ich habe neulich nochmal drauf geguckt und dachte, was ist das? Ja, es ist spannend. Und das ist ja eigentlich erstmal eine Kohortenkritik, also dass er ja eigentlich sagt, die ganzen Studien, die es so gibt, die beziehen sich ja eigentlich auf Menschen, die wirklich eigentlich eine spezielle Kohorte erstmal sind. Und deswegen sagt er, wir sind eigentlich die Ausnahme. Also wir, deswegen auch weird. Also Europa in dem Moment oder der Westen ist eigentlich das Seltsame, während sich der Rest der Welt eigentlich anders entwickelt hat. Ich würde jetzt gar keine Wertung da einbeziehen wollen, ob das jetzt so viel besser ist oder so viel schlechter, weil das klingt dann auch immer sehr schnell sehr eurozentristisch und irgendwie herablassend und so weiter. Aber ich fand es einfach interessant, dass er das so sagt, dass einfach der Individualismus einfach in Europa durch diesen Handel schon sehr, sehr vorangeschritten war. Das fand ich auch beim Lesen sehr spannend. Und wenn man dann davon ausgeht, dass dieses Extroversionsmerkmal sich eigentlich bis heute weiterzieht durch die Industrialisierung, durch die schnell angewachsenen anonymen Städte, wie du schon gesagt hast, ist das eigentlich ein Trend, der bis heute anhält. Und weil du ja auch das schon meintest, ne, also die Conditio Humana war eigentlich über Jahrtausende eine ruhige, langsame Umgebung, ohne die jetzt romantisieren zu wollen. Aber der Mensch lebte ja vor der Industrialisierung in einer relativ stillen Welt. Mhm. Also, und sie war langsam und körperlich fordernd und anstrengend, aber im Wesentlichen eigentlich reizarm. Ich glaube, unser Gehirn ist für diese heutige Flut an Input, die wir andauernd haben, wenn das Handy auf 1000 Apps bimmelt und blinkt und ständig musst du irgendwas updaten und das macht ja eine, also das ist einfach, man kommt ja heutzutage überhaupt nicht mehr weg von diesen ganzen Reizen, die jeden Tag in allen möglichen Formen auf einen einströmen. Mhm. Da merkt man dann, vielleicht ist unser Gehirn dafür nicht so ausgelegt. Mhm. Also genau, und diese Großstadt, deswegen war mir das auch noch wichtig, die Großstädte, in denen wir ja alle leben, also viele von uns, brachte eben, wenn wir jetzt mit Simmel und Dürkheim nochmal argumentieren, viel Freiheit, aber auch viel Entfremdung. Ne? Mhm. Also das ist ja auch immer dieses, die Menschen leben dort nicht nur miteinander, sondern auch sehr nebeneinander her. Mhm. Und das eben mit dieser wachsenden Lautstärke und dieser Reizüberflutung. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage, wie wir eigentlich damit umgehen, mit diesen Reizen, und dass es einfach Menschen gibt, die damit ja viel, also die davon viel stärker betroffen sind als andere, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Mhm.
Jetzt nochmal zu dem Henrik zurück und zu dieser Extroversion. Könnte man sagen, dass das eigentlich so eine evolutionäre Entwicklung ist? Also wir sind jetzt so im frühen Mittelalter, so in Nürnberg, ja, und da kommen jetzt so von weit her über diese Berge im Süden ganz komische Menschen, die sehen ganz komisch aus, die haben komische Haare, die haben komische Haut, die haben komische Klamotten an, aber die bringen ganz tolle Sachen mit. Haben wir noch nie gesehen, so, weiß ich nicht was, Seide, also ich meine, also, Seide gab es schon ewig, ja, aber irgendwie so. Und dann gibt's halt Leute, die gehen raus und quatschen die an und sagen so, hey, was hast du da, bleib mal hier und so, ja. Und die kriegen dann irgendwie so einen Ballenseide oder so und machen dann Geschäfte. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Leute, die sich trauen, die anzusprechen und irgendwie nicht zurückschrecken, weil die so Haare haben, die wir noch nie gesehen haben, ja, die profitieren davon und setzen sich irgendwie durch mit ihren Eigenschaften. Ist es da nicht so ein bisschen so wie beim Tyrannosaurus Rex? Ja, der hat so ein tolles, großes Gebiss entwickelt, damit der andere besser fressen kann. Und die Extrovertierten haben halt irgendwie diese, also sind für diese Eigenschaften belohnt worden. Weißt du, dass sie damit Erfolg haben? Ist das dann so ein Prinzip, das sich auf diese Weise durchgesetzt hat?
Das weiß ich nicht, weil dann würde man ja argumentieren müssen, dass wir alle heute extrovertiert sein müssten, weil Introversion dann etwas gewesen wäre, was sich evolutionär nicht lohnenswerterweise auszahlt. Mhm. Und das glaube ich nicht. Also ich, deswegen, ich will auch gar nicht in dem Buch irgendwie die eine Gruppe gegen die andere irgendwie ausspielen oder so, sondern es geht mir darum zu sagen, beide haben Stärken und beide haben ihre Berechtigung und es geht einfach nur darum, dass wir beiden gleich viel Gewicht geben sollten, weil Introvertierte hatten ja auch schon in allen Kulturen wichtige Stärken, also da sind wir wieder bei den Stärken, also auch wenn du jetzt sagst, im Mittelalter, die sind eher die Introvertierten, die natürlich dann die sind, die gut zuhören, eher vielleicht die, was weiß ich, die die Heiler oder die dann zu den die Leute gehen, die dann da die Menschen auffangen, betreuen und so weiter, das sind ja, also das gibt einfach Fähigkeiten, die braucht man eben auch, also ne, das ist, ich glaube schon, dass es auch, wenn wir so evolutionär biologisch jetzt argumentieren, dass es einen Grund gibt, dass es beide Ausprägungen gibt.
Vielleicht sollten wir mal so ein paar Innenmenschen nennen, denen wir so viel verdanken. Also ohne einen würden wir nicht mit dem Tesla hier so rumrauschen, emissionsfrei. Ja. Und du hast ja eine ganze Reihe, also du hast, glaube ich, auch schon gerade einige erwähnt, Turing, so. Du hast aber auch mythologische Figuren, den Hephaistos, das fand ich ganz spannend.
Genau, Hephaistos ist mein Lieblingsgott. Der ist, wenn man so will, der Erste.
Ich dachte, das wäre ein armer Kerl.
Ja, aber deswegen mag ich ihn so gern. Der erste Nerd der griechischen Mythologie, wenn man so will. Und der hat wirklich viel drauf, aber wird permanent unterschätzt. So. Also er ist ja der Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Vulkane natürlich. Und er ist einfach, er ist eigentlich genial. Er hat unglaublich viele Ideen. Er ist so ein Tüftler. Er ist schlecht im Smalltalk. Er wohnt nicht auf dem Olymp wie die anderen, sondern eben in seinem Feuerspeienberg, in seiner Werkstatt. Ich meine, was der alles auch gemacht hat, er hat das Zepter von Zeus gefertigt, er hat den Palast der Sonne gefertigt, er hat die Fessel, mit der Prometheus an den Kaukasus geschmiedet wird, hergestellt. Er hat das ist ein technisches Meisterstück, ein Bett hergestellt, ausgestattet mit einem unsichtbaren Netz aus Diamanten, das zuschnappt, als seine Frau Aphrodite ihn mit dem Kriegsgott Ares betrügt. Und da, schöne Anekdote, statt dafür Bewunderung zu bekommen, wie genial natürlich dieses Konstrukt erstmal ist, wird er dafür ausgelacht, dass er eben ein betrogener Ehemann ist. Und es wird oft gesagt, dass seine Haare und sein Bart nachlässig umherhängen und dass er Lumpen trägt. Also er wird auch oft als physisch relativ unattraktiv dargestellt. Und das finde ich sehr spannend, weil das ja auch damit zusammenhängt, wie viel Respekt man dieser Figur an sich erstmal entgegenbringt. Und das ist für mich wieder so ein Prototyp des Nerds in dem Fall, weil das sich zeigt, dass diese introvertierten Kopfmenschen in dem Punkt schon immer übersehen wurden, unterschätzt oder missachtet, und das hält einfach auch immer noch an. Und ich glaube, dass das einfach zu selten thematisiert wird, weil wenn man aufgrund eines Persönlichkeitsmerkmals wie Introversion etwas abgewertet wird, dann bleibt das meist unsichtbar. Erstmal wissen nicht alle Menschen unbedingt, in welchem Lager sie so sind. Das machen sich auch viele nicht klar, weil es einfach nicht so thematisiert wird und du kannst es einfach auch nicht sehen.
Also du sagst eigentlich, es gibt so eine Kulturgeschichte des Nerds, die sich eigentlich bis zum Beginn unserer Aufzeichnung, wenn man so will, in die Mythologie zurückverfolgen lassen. Mhm. Und Hephaistos ist eben nicht so ein Charakter, den Brad Pitt dann im Kino spielt, sondern der wird irgendwie wenig beachtet, aber ist wichtig.
Genau, alle kennen Zeus.
Ja.
Aber ich weiß das nicht so richtig, ne?
Okay, und deine Theorie ist, dass große Erfinder, Wissenschaftlerinnen häufig in dieser Tradition des Nerd-Designs, Nerdtums, wie sagt man da überhaupt, stehen?
Ja, ich glaube, dass wir wirklich große Errungenschaften unserer Zivilisation einfach erstmal dem Umstand verdanken, dass Menschen nicht in großen Gruppen aufgeblüht sind und da die super Entertainer waren, sondern dass sie sich ins sogenannte stille Kämmerlein zurückgezogen haben, um ihre Gedanken und Ideen weiterzuverfolgen. Einfach dieses Tüfteln, dieses, wenn man so will, Nerdige vor sich hin basteln, denken und dann daraus was erschaffen, so dass wir dem gerade gar nicht so viel Respekt entgegenbringen, wie es verdient hätte, glaube ich.
Sollen wir noch so ein paar Nerds outen? Also so Einstein, glaube ich, hat gesagt, ich bin ein Einspänner.
Ja. Einstein ist ein gutes Beispiel. Einstein wollte überhaupt keine Gruppenarbeiten machen. Er wollte seine Ruhe haben. Er war kein Menschenfeind. Er war schon ein sozialer Typ so. Aber er war einfach sehr, sehr gerne allein, auch mit seinem Segelboot dann immer unterwegs.
Und hier in der Nähe, in Kaput, oder?
Ja, genau. Und genau, der zum Beispiel so. Oder auch Marie Curie, auch ganz ein berühmtes Beispiel. Sie war ja auch, die war einfach gar nicht daran interessiert, jetzt da ihre Forschungsergebnisse groß anzupreisen oder irgendwie beklatscht zu werden, sondern die hat das gemacht. Sie war vollends davon überzeugt. Und hättest du jetzt ihr sagen müssen, ja, du brauchst jetzt aber noch einen LinkedIn-Account oder einen Social-Media-Account. Ich denke da oft darüber nach, die würden einem alle einen Vogel zeigen. Also zu Recht.
Oder so ein Sonderforschungsbereichsantrag. Ja, kann man machen.
Genau, oder Nikola Tesla, auch so einer. Der hat ja auch gesagt, im Alleinsein werden Ideen geboren. Oder auch noch ein neues Beispiel, Steve Wozniak, ja, der Erfinder von Apple. Alle kennen Steve Jobs. Bei Wozniak wird es dann schon so ein bisschen schwierig. Aber der war auch jemand, der gesagt hat, du musst allein sein. Allein sein ist, also der hätte niemals im Großraumbüro einen Computer erfunden.
Das ist eigentlich ein super Beispiel, also weil die beiden als Gründer von Apple eben diese beiden Facetten verkörpern. Genau. Der eine, der mit diesem sorgfältig kuratierten Schlabberlook da raustritt und den Magier gibt im Scheinwerferlicht, der andere, der so Bill Gates-Style hinten was gelötet hat.
Genau. Oder auch Archimedes, auch noch so ein bekanntes Beispiel, ne? Der auch irgendwie, also oft relativ ungepflegt war. Die anderen haben ihn dann in das Gymnasium geschleppt, damit er da ja in seiner Badeanstalt mal endlich sich wäscht. Und dann hat er da trotzdem weiter nur mit Öl und Ruß da auf dem Boden weiter seine Zeichnung gemacht. Und ne, dieses störe meine Kreise nicht, finde ich da einfach einen perfekten Satz, der das Buch auch zusammenfasst, weil er hat ja einfach so geniale Dinge erfunden. Und gar nicht gemerkt, dass der andere jetzt da ihn erschlägt. Also einfach, oder es war ihm auch, er wollte es einfach noch zu Ende machen.
Das ist interessant, weil du jetzt sagst, störe meine Kreise nicht. Also das ist ja ein Gedanke, der sich durchzieht von deinem letzten Buch. Ich möchte lieber nicht zu diesem. Das sind irgendwie zwei Spielarten oder zwei völlig unterschiedliche Perspektiven und Geschichten auf ein ähnliches Phänomen. Ja, lass mich in Ruhe, lass mich mal machen und so weiter. Jetzt sagst du immer wieder im Buch, dass die Innenmenschen Zeit brauchen und Abstand, genauso viel Energie haben wie die Außenmenschen, aber die nicht so rausstrahlen und andere nicht verstrahlen damit, auch ungefragt, ungebeten, ja, sondern dass die Innenmenschen eben ihre Energie drinnen behalten. Und dann kommt öfter mal die Formulierung, sie arbeiten für ein höheres Gut oder höheres Wesen oder so, das Höhere. Und da habe ich mich gefragt, stehst du da vielleicht in der Tradition dieses Denkens einer Innerlichkeit? Es gibt auch diesen Topos der deutschen Innerlichkeit. Du zitierst die russische Seele, also die kommt schon im Zauberberg vor bei Thomas Mann. Ja, da geht es auch um Innerlichkeit. Und ist das nicht auch ein historischer Topos, ja, dass die Russen Tiefe haben und wir Deutschen, wir sind so halb auf dem Weg zur Tiefe schon, ja, wir sind diesseits des Urals von Paris aus betrachtet, aber wir sind auf keinen Fall so oberflächlich wie die Franzosen. Mhm. Ja, also nochmal, ich sage nicht, dass die Franzosen oberflächlich sind, aber das ist der Topos noch bei Thomas Mann.
Ja.
Also ja, da schlägst du ganz schön rein in die Kerbe, oder? Und es gibt diesen, also so das Schubert Franzl, der arme Kerl, der kam nicht so gut bei den Frauen an und ist da heimgegangen und hat so tolle innerliche Lieder komponiert und so. Ist das, also siehst du dich in dieser Tradition oder hast du das Gefühl, dass es da auch so Mythen der Innerlichkeit gibt? Und was ist das Höhere, von dem du sprichst?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, dass das ist ein guter Punkt, den du hast mit diesem, die deutsche Innerlichkeit und dieser Tiefe und so weiter, aber ich würde doch sagen, nein, mir geht's doch um was anderes.
Guter Punkt, aber nein.
Das ist nein, ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, mir geht es ja nicht so sehr um dieses Gefühlige, um diese Stimmungen, also ich möchte ja nicht, und das habe ich auch nochmal extra kontrastiert, auch im Buch davor, nicht um dieses, wir tauchen jetzt ab in uns und wühlen da jetzt ganz lange rum und gucken diese ganzen Befindlichkeiten uns an, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Das kann man, also das ist absolut legitim, Romantik und so weiter, das zu machen. Mir geht es aber darum, weg von diesem radikalen Individualismus zu gehen. Also deswegen meine ich das weg vom von diesem, wie geht es jetzt mir und wie, ne, also dieses ganze, diese Übertherapeutisierung und so weiter, da würde ich gern ganz stark von wegkommen, sondern es geht wirklich um eher einen Einsatz für die Gesellschaft, für das Zusammenleben. Mhm. Das ist schon das, was ich meine mit etwas Größeres als man selbst zu finden. Also, dass man von diesem Ego einfach die ganze Zeit wegkommt und zu gucken, ne, wofür möchte ich denn meine Energie aufwenden? Und das sehe ich schon sehr sozial eigentlich. Das ist mir auch wichtig. Und das ist spannend, dass du meintest, beide Bücher sind da in dem Punkt, haben sie eine Überschneidung. Und es stimmt, beide Bücher beschreiben eigentlich diese Extremform des Individualismus, die wir heute erleben, auf verschiedene Weisen. Das Buch Ich möchte lieber nicht ging ja eigentlich um positives Denken und dass man für alles selbst verantwortlich gemacht wird. Ne? Also dass man... Es geht alles um das Mindset und man soll irgendwie an sich arbeiten und dann wird alles gut werden. So dieser ganze Quatsch, der damit verbunden ist, der mich ja auch wirklich wütend gemacht hat, wo ich dachte, so, das kann nicht sein, dass wir jetzt wirklich allen Leuten sagen, du bist mit deinem Mindset für alles selbst verantwortlich. Das geht nicht. Also wenn wir diese, auch gerade wenn wir in die Politik im Aktuellen wieder schauen, ganzen Kürzungen im sozialen Bereich, im Pflegebereich, in Bildung und so weiter, du kannst den Leuten dann nicht sagen, du bist selbst verantwortlich für alles. So, ja. Wahnsinn. Okay. Das das Buch jetzt ist eigentlich eine Kritik daran, dass wir hören, du musst dich dauerhaft darstellen, du musst dich dauerhaft verkaufen, okay. Du musst einfach zusehen, dass du nicht untergehst, weil alle anderen machen es auch. Das ist eigentlich das. Und wer da eben vor allem untergeht, wiederum, die in Menschen, denen ich dieses Manifest gewidmet habe, weil ich das Gefühl habe, es redet sonst keiner über sie.
Ah ja, okay, es hat jetzt Klarheit bei mir geschaffen. Also es sind zwei Breitseiten gegen LinkedIn. Ja, das eine ist die Breitseite ja, gegen diesen Terror des Positiven, diesen Mindset. Ich schaffe das, ich bin selber verantwortlich, richtig. So proud to share, bla bla bla.
Auch neoliberal, dieser ganze Ansatz.
Okay. Genau, ja. Genau, und das andere ist dieses Histrionische, hier präsentiere ich mich mit so einer verlogenen Dankbarkeit. Heute durfte ich mein Poster präsentieren bei der Konferenz so und so.
Genau. Genau das, was ja auch eigentlich, muss man sagen, ich glaube, fast alle durchschauen. Ich frage mich immer, für wen macht man dieses Theater eigentlich? Weil ja alle wissen, das ist dieses Humble Bragging.
Humble Bragging.
Ja.
Achso, Humble, ja, jetzt habe ich es kapiert. Ne?
Genau, was du gerade sagst.
Ja, genau. Alle
ich durfte mit XYZ, und das ist immer so ein so schön verpacktes Bragging einfach.
Ja. Okay, und du findest das unsozial oder antisozial, ja? Verstehe ich das richtig? Also du hast was, jetzt überlege ich gerade, ob das das richtige Wort ist. Ist das was Kommunitaristisches oder irgendwie sowas? Dir fehlt eine Form von Gemeinschaft oder Sinn für Gemeinschaft, der diese Spitzen der Selbstdarsteller abschneidet oder irgendwie, was stellst du dir vor?
Weil ich stelle mir eigentlich vor, dass man das Schlaglicht wieder auf die Leute wirft, die eigentlich sowas gar nicht betreiben. Also, und das sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Wenn wir jetzt auch auf zum Beispiel diese ganzen Wohltätigkeitsdinge schauen oder auch das Ehrenamt oder so viele Menschen, die sich engagieren, die einfach davon überhaupt kein Aufhebens machen. Mhm. Oder habe ich auch als Beispiel drin, wie schön das ist, wenn eigentlich mal jemand sein Fach beherrscht und das aber so total selbstverständlich macht. Also ich hatte mal irgendwie einen Handwerker bei mir und der hat es so toll, er war so ein Fachmann, der war so ein geschulter, erfahrener Mensch. Und der hat es mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht und überhaupt kein Aufhebens darum gemacht. Und das begegnet einem heute, finde ich, so selten, dass jemand einfach so, ja, also überhaupt keine Werbetrommel für sich rührt und etwas wirklich gut kann. Also diese Mischung aus Kompetenz und absoluter Lässigkeit dabei. Mhm. Also so, das überhaupt nicht darzustellen, das finde ich so angenehm. Und da habe ich richtig so einen Relief-Moment mal bemerkt, dass ich dachte, ist das schön. So ein fähiger Mensch. Und, aber genau, also gesellschaftlich geht es mir eigentlich darum, auch nochmal zu sagen, dass das eine Diskriminierung gibt bei Introvertierten, weil man zeigen kann, dass, wenn man introvertiert ist, man deshalb im Schnitt schlechtere Chancen auf Wohlstand und auf Status hat. Und das finde ich eigentlich wirklich enorm. Also Introvertierte verdienen bei gleicher Leistung weniger und sie bekommen seltener Aufstiegschancen, weil die Extrovertierten als die besseren Performer wahrgenommen werden. Und wenn wir dies jetzt zu Ende denken, dass die Welt, in der wir gerade sind, einfach die Extrovertierten so viel mehr bedient, denen ein höheres Gehalt zahlt und so weiter. Und auch die Oberschicht, muss man sagen, ihre Kinder ganz systematisch eigentlich zu Extroversion erzieht, dann ist das einfach wirklich enorm. Also wenn man mal überlegt, ne, also es gibt ja dieses Auftreten, Theaterkurse belegen, Geige spielen, dann sag doch mal ein Gedicht auf. So, eigentlich, das trainiert alles die ganze Zeit, dieses Auftreten. Ja. Und das haben ja auch Elitenforscher schon auf dem Schirm. Also dieses, aber dass das eben auch mit Intro-Extroversion zusammenhängt, das ist eben ein neuer Punkt. Und der ist wirklich, scheint mir sehr wichtig zu sein. Der wird noch nicht genug beachtet. Weil wenn wir darüber nachdenken, nur dass jemand spontan wirkt, dass er pointiert ist, dass er eloquent ist, dass er auch ein größeres Netzwerk hat. Also Extrovertierte haben einfach nachgewiesenermaßen logischerweise größere Netzwerke, treten lieber auf, sind damit sichtbarer und dann eben aber auch beliebter und dann später auch einflussreicher. Und das aber nicht, weil sie mehr Fähigkeiten haben, sondern einfach, weil sie in diesem Aufmerksamkeitssystem besser funktionieren. Dann finde ich das wirklich eine große Ungerechtigkeit. Und wenn wir jetzt mit Bourdieu kommen, den habe ich natürlich auch im Buch ganz groß drin, aber dann kann man sagen, dass die Fähigkeit zur Selbstdarstellung eigentlich ein verinnerlichter Habitus geworden ist, der privilegierten Klassen.
Ja.
Und das ist eigentlich so das große soziologische Anliegen dieses Buches, was ich habe, dass wir das einmal sehen.
Das finden wir ein bisschen weird. Wir hatten es ja gerade schon auseinanderbuchstabiert.
Genau.
Also ich glaube, das ist der Punkt.
Richtig.
Also ich muss sagen, ich wundere mich mit Blick auf die Schule, wie sie heute, also wie ich sie wahrnehme über meine Kinder, immer wieder, dass manche Dinge noch genauso sind, wie sie zu meiner Zeit waren. Also zum Beispiel, dass nach wie vor noch im Musikunterricht vorgesungen wird.
Ja, immer noch?
Ja.
Ist ja schrecklich.
Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie man singt, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, wie schrecklich, also ich habe es auch noch im Ohr, wie schrecklich es für manche war. So.
Aber selbst wenn man gut singen kann, ich kann gut singen und trotzdem ist der Horror, weil du kannst nicht unbedingt vor Leuten gut singen.
Das ist immer das ein zweites.
Genau.
Genau, also das eine ist, es gibt ja die gar keinen Ton treffen, dann ist natürlich sowieso sofort mal eine Beschämung. Ja. Und dann gibt es noch diese, sagen wir, kompliziertere oder also Beschämung, weil man es nicht möchte, weil man und so weiter, ne? oder auch so Sportunterricht, Vortouren, Sportfest, Bundesjugendspiele. Ja. Jetzt ist der Leistungsgedanke wieder stark gemacht worden. Ja, das hat unsere Bundesregierung, also ich glaube vor 2 Jahren ist der Leistungsgedanke abgeschafft worden bei den Bundesjugendspielen. Da war es Spielen, jetzt wieder Wettkampf. So.
Ach Gott, ja.
Ja, also,
ja, aber Stichwort mündliche Prüfung, auch so ein schönes Beispiel. Man klopft bei mündlichen Prüfungen einfach nicht das Wissen ab. Du klopfst ab, wie gut jemand unter Stress funktioniert. Und das ist eine andere Fähigkeit,
die du prüfst. Ja, da habe ich mich so ein bisschen schuldig gefühlt, als ich deine Ausführungen zu den mündlichen Prüfungen gelesen habe und habe dann auch so ein bisschen Aggressionen gegen dich entwickelt als Autorin, oh, weil ich natürlich lange Zeit schon mündliche Prüfungen abnehme und jetzt in Zeiten von ChatGPT erstmal recht. Ja, ja. Also wir sind zurückgegangen. Also es ist kompliziert, man kann auch schriftlich Teilleistung haben und so weiter, aber tendenziell habe ich jetzt zuletzt irgendwie mündlich geprüft. Mhm. Und es ist schon so, dass ich mir dieser Situation irgendwie bewusst bin und dass ich versuche, darauf zu reagieren und auch anbiete andere Leistungen. Aber also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Studierende versuche zu motivieren, die mündliche Prüfung zu versuchen, weil ich denke, dass das so eine Form von, ich weiß nicht, Ausprobieren, Desensibilisierung ist. Es ist ein relativ geschützter Ort und so weiter. Ich will es gar nicht verteidigen, aber der Punkt ist der, ist das nicht ein Dilemma? Ja, also würdest du sagen, dann gibt es jetzt so eine Person, die sagt, oh, ich bin nicht in Prüfung, ich fühle mich nicht wohl und so. Und dann sage ich, okay, klar, sie können auch ein Papier schreiben, aber warum probieren sie es nicht mal? Ist das eigentlich richtig oder würdest du sagen, nee, lass das? Also dieses, verstehst du das Argument, es ist ein geschützter Raum, wo, wenn nicht hier, können Sie es mal probieren? Ist das übergriffig? Das ist jetzt wirklich eine Frage, die mich interessiert. Ist das übergriffig, wenn ich also so eine Motivation versuche?
Nee, weil wenn du die Option stellst, dann kann es ja gar nicht übergriffig sein, weil der Mensch kann sich ja immer noch frei entscheiden, ob er es möchte oder nicht.
Ja, ist natürlich auch so suggestiv, also der Dozent will es aber lieber.
Ist schon klar, ja. Die Frage ist halt auch, also ist das jetzt wirklich so ein Raum, wo dann nur du da bist oder sind das wirklich sehr, sehr viele Prüfer?
Ja, und ein Beisitzer oder eine Beisitzerin, zwei.
Okay, also. Zwei. Ja, also übergriffig würde ich es nicht nennen, aber ich bin trotzdem ein ganz großer Fan des geschriebenen Wortes, weil ich auch glaube, dass die viele Innenmenschen ihre Gedanken besser zu Papier bringen können, als erstmal mündlich zu sprechen. Ich muss lachen, weil ich sitze hier mit ganz, ganz viel Papier. und weil ich einfach auch mit dem Freisprechen, also viele Innenmenschen haben damit eher zu tun, glaube ich. Und das gesprochene Wort wird ja gerade sehr, sehr stark gepempert von allen Seiten und das Geschriebene ein bisschen abgeschafft. Und würde ich gerne nochmal eine Lanze für brechen, dass das geschriebene Wort unbedingt bleiben muss, auch in der Schule und auch überhaupt in der Gesellschaft, weil das einfach vielen Menschen einfach die Möglichkeit erstmal gibt, die Gedanken darzulegen in der Form, dass man sie vorher durchdenkt und dann aufschreibt.
Können wir uns einigen auf das selbstgeschriebene Wort soll da bleiben?
Natürlich.
Und nicht das von ChatGPT geschriebene Wort?
Unbedingt.
Okay.
In einem Podcast, der AI heißt.
Ja, das ist natürlich ein Etikettenschwindel.
Das weiß
ich. Ja, und es
habe ich mir schon gedacht.
In der Anmoderation sage ich ja auch menschengemacht.
Ja.
Und das ist nicht überflüssig zu sagen, weil klar, ne, dass es mehr und mehr künstlich eingesprochene Podcasts gibt und so weiter.
Krass.
Wo wir jetzt, ich wollte gerade noch einhaken, als du so anhubst zum Rant gegen die Extrovertierten, da dachte ich mir, jetzt ist vielleicht Zeit für das Peter-Prinzip.
Ah ja.
Das Peter-Prinzip hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Mhm. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Und seit ich das gelesen habe und einmal durchdacht habe, verstehe ich die Welt viel besser. Ja. Meine enge Umwelt auch und Arbeitswelt. Erzähl mal bitte.
Ja, das ist eigentlich ein super einleuchtendes Prinzip. Und zwar, in allen Berufsfeldern steigen die Menschen so lange auf, bis sie irgendwann an einem Punkt sind, an dem sie unfähig sind, weil sie plötzlich Fähigkeiten haben, die sie gar nicht besitzen. Also ist eigentlich klar, ne? Man hat irgendwo Fähigkeiten, dann wirst du befördert. Da brauchst du neue Fähigkeiten für die Position, dann wirst du wieder befördert, aber irgendwann kommst du halt an den Punkt an, dass du diese Fähigkeiten dann nicht mehr hast. Also was weiß ich, wenn du an der Uni bist und dann musst du plötzlich nur noch mit Menschen arbeiten, aber du kannst es vielleicht gar nicht oder willst es auch gar nicht. Und da ist eben spannend, dass die Extrovertierten deutlich schneller aufsteigen, weil man ihnen einfach auch so viel mehr zutraut und oft auch das, was sie gar nicht unbedingt können. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Beschleuniger für dieses ganze Prinzip. Deswegen sagt der Erfinder dieses Prinzips, man soll einfach alle mal zurückstufen, eine Stufe. Mhm. Ja, also fand ich spannend, dass man darüber mal so nachdenkt.
Ja, das finde ich super spannend. Ich springe jetzt so ein bisschen in Themen, sorry. Als ich hierher gefahren bin nach Berlin,
habe ich meinen Anschlusszug in Frankfurt verpasst, ganz unerwartet. Und ebenfalls unerwartet waren alle Folgezüge ausgebucht. Und ich habe mich dann irgendwo so reingewurschtelt und bin dann irgendwann ins Bad dieses Zuges gegangen. Das war so ein großes, also behindertengerecht, wo man auch reinfahren kann mit dem Rollstuhl. Und das war erfreulich sauber und roch nicht schlecht und so. Und dann gehe ich da rein, mache die Tür zu. Man konnte auch richtig so einen Riegel, also man konnte das richtig, also es ging elektrisch zu die Tür. Mhm. Aber dann gab es so einen stählernen Riegel, mit dem man das also zumachen konnte. Ja. Da kam so ein rotes Schild. Ja. Und dann war ich total safe. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dann in dieser Toilette da stehe und einmal so aufatme. Ja, ja. Weil ja, ich mehr freien Raum hatte, als in den letzten 10 Jahren, wenn ich irgendwie mit dem ICE unterwegs war. Ja. Ja. Und dann habe ich an dein Buch gedacht.
Ja,
das ja, ist weil, schön. Und das war, das hat wirklich so resoniert, weil ich gedacht habe, ah, auch ich.
Ja.
Ja, wie schön ist das hier, ja, im Zuklo.
Richtig. Das Dreieck der Innenmenschen,
ja, wie ich daran habe ich gedacht, ja. Ja, erklär mal bitte.
Friedhof, Bibliothek und Gästetoilette.
Friedhof, Bibliothek und Gästetoilette.
Oder Zugtoilette.
Ja, genau.
Ja, also einfach, das ist einfach überspitzt gesagt, der Ort, an dem Innenmenschen Zuflucht suchen, wenn sie einfach in der Großstadt überreizt sind. Mhm. Da kann man sehr gut hervorragend allein sein. Und da sind idealerweise wenige Menschen oder auch gar keiner. Du musst keinen Smalltalk führen, du kannst einfach mal kurz in Ruhe sein. Und es gibt auch einfach eine klare Rollenverteilung. Keiner erwartet, dass du dort ein charismatischer Macher bist. So. Und deswegen liebe ich diese Orte. Du kannst natürlich Bibliothek jetzt auch mit Museum ersetzen. Aber ja, und Friedhöfe bin ich ein ganz großer Fan von. Ich bin sehr viel auf Friedhöfen unterwegs. Das klingt immer komisch, aber es ist eigentlich gar nicht komisch.
Ich bin jetzt hängen geblieben bei deiner Formulierung, auf der Toilette erwartet niemand, dass man ein charismatischer Macher ist. Sorry, aber jetzt hole ich dich wieder eingedanklich und bin bei den Friedhöfen dabei.
Ja, aber dort auch. Das ist genau das Gleiche.
Ja.
Ja.
Wenn ich hier in Berlin bin, gehe ich immer zu Hegel auf den Friedhof.
Ja, natürlich.
Ja. Ja. Und, aber es ist auch ein schöner Friedhof. Ja. Und Thomas Brasch und so, wer da alles liegt. Das sind die. Also, was du sagst ist, also normalerweise ist die Toilette nicht so eine erfreuliche Erfahrung wie neulich da in diesem ICE, sondern irgendwie auch so müffelig und so weiter. Und trotzdem geht man dahin, weil man hinter sich eine Tür zumachen kann. Aber es ist ja irgendwie so eine Tragik, oder? Von uns Innenmenschen. Also ich rechne mich da jetzt mal ein, weil ich da im ICE dieses Gefühl hatte. Ist das schön hier?
Ja.
Ist das so ein bisschen, also du sagst, für manche Menschen ist die Signalverarbeitung und zwar auch die Verarbeitung sozialer Signale. Ja? Also hier sitzen wir und reden, aber das findet nicht nur auf der propositionalen Ebene statt, sondern wir gucken uns an und alles Mögliche ist im Raum und wenn man Pech hat, stößt man sich an oder so. Mhm. Alles Stress. Und du sagst so, soziale Signalverarbeitung ist für manche wie Oktoberfest.
Ja.
Und also ich zum Beispiel bin nicht so ein Oktoberfest-Fan. Da habe ich schon wieder so das Gefühl, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
Ja, absolut.
Jetzt habe ich mich gefragt, ich habe gestern noch zufällig so einen Artikel gelesen, in Berlin war vor einem Monat so eine Neurodiversity Pride Parade oder irgendwie sowas, also wie CSD, aber für Neuro.
Spannend.
Und ich habe mich gefragt, könnte man die Geschichte, die du in deinem Buch erzählst, nicht auch als Spektrumgeschichte erzählen? Und warum machst du das nicht? Und wäre das nicht vielleicht sogar für den Buchmarkt ganz klug gewesen, weil ja Spektrum gerade ein großes Thema ist. Ja, also die alle haben ADHS entdeckt. Eckart von Hirschhausen sagt, ohne mein ADHS möchte ich nicht mehr leben.
Okay.
Manche haben es zum Beruf gemacht, manche haben eine Bühnenshow zum Thema ADHS und so weiter. Ja, es gibt Depressionstourneen, es gibt ADHS-Tourneen und so weiter.
Okay.
Und jetzt habe ich mich gefragt, könnte man die Innenmenschgeschichte nicht auch als Neurodiversitätsgeschichte erzählen? Stichwort Kafka mit seiner Erfahrung, ich sitze immer im Durchgangszimmer, die Herren gehen da durch, schlagen die Türen zu, nie kann ich mich konzentrieren und so weiter. Mhm. Kafka kommt bei dir vor, so eine Ikone bei dir, das Nachtarbeiten, genau. Hatten wir uns vorhin drüber schon unterhalten, du bist auch eine Nachtarbeiterin, aber ist das nicht auch so eine Reizüberflutung-Spektrumsgeschichte?
Das ist lustigerweise ein Punkt, der mir noch gar nicht so bewusst war. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, also sicherlich wär's spannend gewesen, das damit auch nochmal zu verkaufen. Aber ich bin ehrlicherweise nicht drauf gekommen vorher.
Wirklich?
Das finde ich. Ja, weil es mir um diese, also wenn, dann geht es mir um eine Art Temperamentdiversität eigentlich, ne? Also Reizverarbeitung hat damit direkt zu tun, aber ich wollte es nicht nur unter dieser Prämisse fassen, weil ich schon den soziologischen Schwerpunkt groß machen wollte in dem Buch. Deswegen, ich hätte natürlich, wenn ich jetzt Psychologin gewesen wäre, hätte man das noch mehr betonen können. Das wäre vielleicht auch spannend. Vielleicht gibt es ja auch noch mal das Buch, was es dann irgendwann das mal aufgreift von jemand anderem. Genau, aber dieses Thema, also das Wort Temperamentdiversität ist tatsächlich mir in den Kopf gekommen, weil darum geht es mir am Ende auch. Also, dass wir einfach auch gesellschaftlich, politisch versuchen müssen, die Temperamente ein bisschen gleichberechtigter zu verteilen. Auch,
ja, aber heißt das, also vor diesem Spektrum-Konzept-Hintergrund und also Neurodivergenz, das ist ja so ein theoretisches Design, das Anschluss ermöglicht an identitätspolitische Positionen. Yeah. Ja, und zu Beginn unseres Gespräches hatten wir ja auch darüber geredet, dass du ein Anliegen hast und dass du ein Manifest geschrieben hast. Mhm. Ist das eigentlich eine vom Methodendesign ganz anders angelegte identitätspolitische Argumentation, die du hier vorlegst? Und bist du eigentlich Aktivistin mit diesem Buch und dem Anliegen, zu dem du dich ja eingangs bekannt hast?
Also die Definition von Aktivist ist ja, also da gibt es jetzt ja auch keine allgemeingültige. In dem Punkt bin ich sicherlich etwas aktivistischer als jetzt andere Autoren, wenn ich einfach nur sage, ich möchte, dass diesen Menschen Respekt entgegengebracht wird, natürlich. Und auch Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Aber ich bin jetzt sonst nicht weiter in dem Bereich aktiv, sondern ich wollte das Schlaglicht einmal verändern. Darum ging es mir. Ob das jetzt für Aktivismus schon reicht, bin ich mir nicht sicher. Aber das ist sicherlich das Anliegen. Aber ich wollte jetzt nicht auf einen Trend aufspringen oder auf eine identitätspolitische Debatte, die es schon gibt, weil ich glaube, dass es einfach eine ganz andere ist. Also die ist damit sicherlich verbunden, aber es scheint mir doch nochmal um mehr Menschen zu gehen, wenn wir sagen, Introvertierte sind ja dann doch deutlich mehr nochmal als Menschen, die jetzt meinetwegen ADHS haben.
Okay, weiß ich jetzt nicht so. Die Zahlen, das ist interessant, dass du sagst, ich wollte nicht auf diesen Zug aufspringen, weil da sofort wieder das, ich möchte lieber nicht da ist. Ja, ne? Also weiß ich nicht, vielleicht wäre es eine Marketing-Idee gewesen, aber ich wollte das jetzt überhaupt nicht.
Nee, aber es ist eine gute Idee gewesen.
Aber also ich das, hätte dich ist fragen interessant, sollen dass, vorher. Nein, aber es ist interessant, dass du wirklich sagst, dass du dass du auf anderen Wegen gedacht hast. Ja, ja. Das finde ich, das hätte ich gar nicht gedacht.
Also ich
gedacht,
sympathisiere sehr mit den anderen, auf jeden Fall. Aber ich habe überhaupt nicht gedacht, dass mir das jetzt in da irgendwas bringt in diese Richtung.
Ich hätte gedacht, das ist eine strategische Entscheidung, die du vielleicht sogar auch mit dem Verlag oder mit du hast auch einen Agenten oder eine Agentin, die reden auch mit so. Ja. Also man geht so ein Buch doch schon auch ein bisschen strategisch an, oder? Ist das so dein Herzensanliegen?
Auf jeden Fall, aber es ging halt doch eher um diese sozialpolitische Sache
und hast du denn so Tipps, so Lifehacks, also klingt jetzt ein bisschen naiv, aber es gibt eine Stelle, da beziehst du dich auf Aristoteles und ich glaube, das ist die nikomachische Ethik und da geht es um Eudaimonie. Ja, und das ist bei Aristoteles so ein Begriff für jetzt nicht Glück, sondern eigentlich eine bessere, glaube ich, Formulierung ist gelingendes Leben. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Glück etwas ist, was einem in den Schoß fällt vielleicht. Und gelingendes Leben ist etwas, zu dem man auch etwas beiträgt. Ja, man kann das nicht erzwingen, ein gelingendes Leben, aber man kann etwas dafür tun.
Ja.
Warum spielt das eine Rolle in deinem Buch?
Genau, ich habe Aristoteles drin in dem Moment, wo ich sage, wer seine Zufriedenheit allein in äußeren Umständen sucht oder auch daran festmacht, der macht sich zum Sklaven der Umstände. Mhm. Und da wollte ich nochmal darauf hinaus, also das Beispiel auch Corona, hat man das sehr schnell gesehen, die Welt kann sich sehr schnell ändern und da versiegt dann auch die Quelle der Freude schnell. Mhm. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich bin jetzt jemand, der sich wirklich ausschließlich durch Ausgehen, Feiern gehen, mit Freunden treffen, essen gehen, wenn dieser ganze Hedonismus mein Haupt Freudenquell ist, dann mache ich mich ja unfassbar abhängig davon. Und wer dann kein inneres Fundament hat, fällt, schreibe ich im Buch. Und ich glaube, da kann man eben Aristoteles sehr gut anbringen, der das genau gesagt hat, man darf sich nicht zum Sklaven der Umstände machen. Natürlich sagt er auch, dass Zufriedenheit, ne, ich glaube, diese drei Stufen, oder die er hat, also man muss auch geistig aktiv sein, man darf nicht, aber er hat auch natürlich diesen leiblichen Genuss drin, aber dann, man soll sich eben nicht davon abhängig machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Unabhängigkeit, diese innere Unabhängigkeit zu bewahren, damit man einfach auch allem anderen standhalten kann, was man nicht in der Hand hat.
Also dein Plädoyer ist eigentlich, ein Leben so zu führen, dass man auch weiterleben kann, wenn LinkedIn mal 4 Wochen lang abgeschaltet wird.
Unbedingt. Genau. Und genau, also man hat einfach auch viele Dinge nicht in der Hand. Also ich will nicht sagen, man soll jetzt sich so schicksalsergeben verhalten, aber es gibt einfach Dinge, Krankheiten, Schicksalsschläge, die kommen, die können wir nicht lenken, die geschehen uns. Und wenn man dann aber eine gewisse, jetzt würde ich wieder mit Münkler sagen, eine gewisse mürrische Indifferenz dem Ganzen gegenüber pflegt und versucht, sich da jetzt nicht komplett vor den Karren spannen zu lassen, im Positiven wie im Negativen, sondern irgendwie, jetzt kommen wir gleich wieder zu Stoa oder so, aber dass man da irgendwie versucht, diese Extreme zu umschiffen und irgendwie versucht, dieses innere Fundament zu haben. Auch übrigens allein zu sein. Also allein sein auch als eine Fähigkeit, die unglaublich wichtig ist, glaube ich, um authentisch zu leben.
Ja.
Dann kann einem das viel bringen.
Wir müssen den Herfried Münkler nochmal hier so ein bisschen aufs Podest heben. Ja, also das finde ich eine ganz tolle Formulierung. Ja. Mürrische Indifferenz. Ja. Und vielleicht kannst du das mal bitte ein bisschen erklären. Ich glaube, das ist geradezu eine Bürger- und Bürgerinnen-Tugend in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, oder?
Ja, also er hat es gemeint im Kontext mit terroristischen Anschlägen. Also er meinte eine möglichst gelassene Reaktion der Bevölkerung auf terroristische Anschläge, deren Ziel ja ist, alle in Angst und Schrecken zu versetzen und sich dem zu entziehen, sich dem zu verweigern. Und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht in Panik zu versetzen, obwohl es natürlich naheliegend wäre.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig heutzutage. Ist eigentlich eine demokratische Kardinaltugend, würde ich fast behaupten, in den Zeiten, wo es sehr, sehr viel immer um Schock und um diese ganzen großen Aufreger geht. Genau, und ich übertrage es eben auf andere Extremsituationen. Und ich finde auch spannend, weil da kommt immer schnell der Vorwurf, ja, aber dann heißt es also, wir sollen alle kühl sein und kein Mitgefühl mehr haben. Und ich glaube, das heißt es nicht. Sondern eigentlich zielt diese Haltung darauf, echtes Mitgefühl zu schützen, weil sie es nämlich diesem Zugriff der Inszenierung entzieht. Also dieses ganze Fake-Emotionen-Thema ist ja gerade sehr, sehr groß, weil man damit natürlich viele Klicks und Aufmerksamkeit generiert und so. Aber dass man sich einfach immer mal wieder fragt im Alltag, wer will hier welche Reaktion von mir und warum? Das ist so der Satz, den ich sehr, sehr oft mit mir rumtrage, und da merke ich immer, das ist einfach ein gutes Begriffspaar.
Ja, also um es noch konkreter zu sagen, du hast, glaube ich, dieses Beispiel vom Bataclan in Paris. Ja, also es gab dieses grauenhafte Massaker mit, ich glaube, 120 oder mehr Toten. Ja. Und es hat sich aber gezeigt, dass die Pariser weiterhin in die Cafés gegangen sind. Ja, genau. Das war eine Form von Widerstand gegen Terror und gegen das, was der Terror wollte. Genau. Ja,
unglaublich mutig, fand ich. Also es ist einfach, sich dem zu widersetzen, weil es war natürlich eine unglaubliche Angst in der Stadt. Ich war damals da. Und und dann haben sie diesen Hashtag begründet, Je suis en terrasse. Also ich bin trotzdem auf der Terrasse draußen in dem Café. Und diesen Widerstand, diesen Trotz gegen dieses, sie lassen sich jetzt nicht verängstigen und ihre Kultur einschüchtern, das fand ich sehr, sehr stark. Und genau.
Du hattest gerade, bevor ich nochmal zu Herfried Münkler zurücksteuern musste, von Alleinsein gesprochen. Mhm. Eine wichtige Unterscheidung in deinem Buch ist die zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Genau, es wird oft verwechselt, glaube ich, oder auch irgendwie deckungsgleich benutzt, aber ich glaube, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Einsamkeit ist der unerfüllte Wunsch nach Nähe. Mhm. Und der nimmt auch zu in der westlichen Welt und auch gerade bei jungen Menschen. Und das ist also eher ein Mangel. Das ist etwas, was wir nicht gut finden. Und Alleinsein ist der erfüllte Wunsch nach Abstand. Mhm. Also wenn du jetzt in deiner Bahn auf Toilette bist, in dem Fall, das ist Alleinsein. Und das ist dann eben wie das Aufatmen, dass du da endlich mal so wieder so...
Aber eine mehrfache Wunscherfüllung, ja.
Absolut. Mhm. Und ich glaube, und da kommen wir aber wieder zu diesem verlernt, allein zu sein. Also viele Menschen sind, auch wenn sie allein sind, nicht wirklich allein, weil dann ist sofort wieder das Handy an und sind wir gleich wieder auf sozialen Medien, wieder im Kopf bei anderen. Ja. Ich glaube, wenn man das verliert, dass man nie allein ist, dann verliert man wirklich die Fähigkeit, authentisch zu leben, weil man irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, was sind jetzt meine eigenen Gedanken und was sind die von den anderen, die ich die ganze Zeit in mich reindresche.
Mhm.
Selbst, also Stichwort auf Toilette sein, das war ja immer ein Moment, wo man als Mensch seine Ruhe hatte. Und ich glaube, dass man jetzt mit dem Handy auf Toilette geht, ist ein neuer Kulturumstand, den ich sehr, sehr spannend finde, weil wir eigentlich nie mehr Langeweile haben. Wir sind überhaupt, der Geist wandert gar nicht mehr. Man ist nie, und man braucht aber auch für Kreativität, braucht man diese Langeweile ganz stark.
Aber ich meine, die Römer sind ja auch kollektiv auf die Toilette gegangen. Es gibt doch so diese Marmorbänke.
Ja, und wohin hat das geführt? Nein.
Es hat nach 700 Jahren weltumspannenden Imperium irgendwann ist es den Bach runter. Ja.
Richtig, ja. Vielleicht hätte sie sonst länger noch überlebt.
Wow, ja, das ist eine steile These. okay. Die Römer bringen mich jetzt zu charismatischen Cäsaren. Du sprichst auch über Charisma.
Ja. Ja?
Und natürlich kann man argumentieren, dass Social Media eine Form von Charakter befördert. Also wir sind uns alle einig, dass Donald Trump nicht Präsident geworden wäre, wenn er nicht die etablierten Medien hätte bypassen können per Twitter und so weiter.
Mhm.
Jetzt habe ich mich gefragt, stimmt das, dass wir eine neue Form von Politikern und Politikerinnen haben, die eben Social Media affin sind und so weiter? Könnte man so sagen, und bei dir kommen auch Berlusconi vor und Boris Johnson, der sich nochmal schnell durch die Haare strubbelt, damit er diesen out of the bed look, keine Ahnung, wie das, also diesen
authentischen
genau, Look hat, das ist das eine. Aber dann wiederum gibt es natürlich auch gerade hier bei uns in Berlin so Bundeskanzler, Bundeskanzlerinnen wie Angela Merkel, bei der sich die Presse erst so nach 15 Jahren hat durchringen können, ihr eine bestimmte Form von Charisma zuzuschreiben. Dann Olaf Scholz, der ja nicht lange genug im Amt war, dass jemand irgendwie Charisma finden konnte, und Merz, weiß ich jetzt nicht, wie es damals Charisma bestellt ist. Mhm. Passt das irgendwie in diese Erzählung? Gibt es Ausnahmen? Was sind das für Leute?
Also ich glaube schon, dass wir das gerade erleben, dass sehr extrovertierte, charismatische Personen schneller nach oben kommen. Das heißt, also sie sind wahrscheinlicher, dass sie nach oben kommen. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle Politiker immer extrovertiert sind.
Mhm.
Also es gibt natürlich diese Ausnahmen, von denen du gerade sprichst. Das sind dann keine Entertainer. Das heißt aber nicht, dass sie auch nicht automatisch deshalb introvertiert sind. Also müsste man jetzt mal so einen Test machen. Mhm. Das wäre spannend, weil es ist ja immer abhängig davon, welche Untermerkmale du bei Intro-Extroversion abfragst. Aber klar, sie sind keine Entertainer. Sie sind jetzt, also Scholz war kein Showmensch so. Das heißt aber nicht, dass wir nicht, also wir wissen nicht, ob er nicht trotzdem ein sehr geselliger Mensch war außerhalb dessen. Aber mir ging es einfach darum, dass Politik einfach ein zunehmend extrovertiertes Spielfeld ist, und das, glaube ich, kann man schon behaupten. Also und dass der extrovertierte Auftritt dieser Politiker auch immer stärker ist als der übrigen Bevölkerung. Also das hebt sich schon ab. Und neben Herkunft und Einkommen kann man sagen, ist eben auch dieser Habitus eines neuen Politikadels, wenn man so will, wichtig geworden, der sich eben in diesem ganzen extrovertierten Auftreten auch widerspiegelt. Mhm. Das hatten wir vorhin schon angesprochen, aber zum Beispiel im Jahr 2018 stammten zwei Drittel aller Mitglieder im Bundestag aus der Oberschicht.
Ja, ja.
Das ist schon interessant. Ja. Also das ist auch eine Habitus-Verzerrung, die da einfach stattfindet.
Ja. Die Zahlen sind total krass.
Ja.
Würdest du sagen, dass Robert Habeck, solange er noch in der Politik war und eben auch erfolgreich war, sich als Innenmensch inszeniert hat, paradoxerweise in den sozialen Medien, so mit seinem kleinen Flechtbändchen an dem Küchentisch so mal über Heizung sprechen und voll Verständnis haben und so rumgrübeln, wie kann man jetzt irgendwie eine Erdheizung in die Grünenzentrale kriegen und so?
Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, ob er sich so inszeniert oder ob er tatsächlich ja wirklich so sitzt. Also das wissen wir ja nicht, aber natürlich wollten sie nahbar sein. Ne? Also diese Nahbarkeit, das ist sicherlich eine Form gewesen, die ihm da auch Punkte eingebracht hat, sich da abzusetzen von diesem ganzen abgehobenen Politikgedöns. Ich kann das nicht einschätzen, ob er intro- oder extrovertiert ist. Diese Frage kommt sehr oft, lustigerweise, dass ich Robert Habeck einschätzen soll. Ich kann das
nicht. War nicht die Frage, ob der so oder so ist. Also die Frage ist, ob er, also ich weiß nicht, wie Robert Habeck ist. Ja? Also,
aber es kann schon sein, dass er intro, also dass er sich so...
Nee, die Frage ist die Inszenierung.
Ja.
Also die Frage ist, es gab eine riesige Diskussion, es gab irgendwie so eine neue Kampagne, das war diese Küchentischkampagne, wo er mit so einem Grobstrick Küstenpulli da so saß und so gegrübelt und gezweifelt hat.
Das kann
öffentlich
schon sein.
Ne? Das, also meine Wahrnehmung war, dass das eine strategische Entscheidung war, dass bestimmt irgendwie etwas in seinem Wesen in die Richtung geht. Er hat ja auch freiwillig Bücher geschrieben, er hat sie auch selber geschrieben, im Unterschied zu anderen Politikern. Ja.
Er ist schon eher ein Innenmensch als ein Außenmensch, sicherlich. Das kann schon sein. Und das, aber genau, aber wenn das so wäre, dass sie es so inszeniert haben dafür, muss man sagen, war es ja erfolgreich, weil er wirklich ja dadurch, also er wirkte ja sympathischer auf die Deutschen.
Gab es auch
vielen.
Genau, also
unabhängig von den politischen Errungenschaften. Ja. Aber das ist das nächste Thema. Da sind wir wieder bei der Inszenierung.
Ja.
Ich würde mir mal wünschen, dass wir auch als Wähler viel, viel stärker wieder auf die Wahlprogramme gucken und nicht immer nur an den Personen hängen bleiben. Und das ist ja auch eine große Problematik unserer Zeit, dass wir auch mit Colin Crouch gesprochen, wenn man jetzt sagt, wir sind auf dem Weg in eine Postdemokratie, die sich daran zeigt, dass wir zu sehr auf die Personen immer achten und zu sehr auf dieses Ganze drumherum, statt mal wirklich wieder auf die Politik zu gucken, würde ich gerne mal wegkommen von diesen, dass wir immer nur auf die Politiker so sehr achten und wieder mehr auf die Parteiprogramme.
Das war jetzt richtig so eine erzieherische Intervention an meine Adresse. Ja? Ich wollte noch so ein bisschen rumsitzen mit Habeck am Küchentisch und du sagst, lass uns mal wegkommen, wir müssen mal in die Programme gucken. Ja, jetzt, also ich, ja.
Jetzt kannst du wieder Aggression gegen mich fühlen.
Ja, so ein bisschen. Also ein paar Mal bin ich ja schon wieder zurückgetreten. Nein, keine Aggression. Im bösen Sinne. Es ist ein bisschen agonal, aber.
Aber also, du, vielleicht war es auch nur sein Unterkiefer, weißt du? Wir haben da, das ist ja auch noch ein Punkt in
Lass uns über Habecks Unterkiefer. Wir waren schon beim Tyrannosaurus und bei den Kiefern, jetzt sind wir beim Habeck.
Nein, aber das ist auch so was, ein Beispiel, was einen immer so, weiß ich nicht, da stellt sich immer die Nackenhaare bei einem auf, finde ich, wenn man das so liest. Also, dass wirklich Wähler verbinden bestimmte physische Merkmale von Politikern mit Kompetenz. Konnte man nachweisen. Todorov war da so ein ganz wichtiger Forscher dazu. Und Menschen halten sowohl männliche als auch weibliche Gesichter mit einem breiten Unterkiefer für Durchsetzungsstärker. Vor allem in Krisenzeiten. Das ist mein Lieblingseinschub dazu. Weil das ja bedeutet, dass, wenn man nicht in Krisenzeiten wäre, man deutlich andere Politiker bevorzugen würde. Genau. Aber das wahrscheinlich signalisiert das irgendwie Dominanz oder so.
Ja.
Aber das ist auch, also wenn man das so liest, denkt man sich auch, das ist absurd. Also, man könnte das jetzt belächeln, wenn es nicht so ausschlaggebend wäre. Also man konnte damit mit diesem Unterkiefermerkmal wirklich besser vorhersagen, welcher Politiker gewählt wird, als gemessen am Wahlprogramm. Und das finde ich wirklich krass.
Ja, ich glaube, da sagst du im Buch, Leute, lest das nochmal oder irgendwie so, willst du es nochmal sagen, weil das so krass ist. Also wenn man Politikern aufs Maul schaut, dann kommt es, sagst du, der empirischen Forschung zufolge, weniger darauf an, was rauskommt an Worten, sondern wie der Kiefer geformt ist. Ja?
Und das macht mir dann schon Angst. Also natürlich bei Wählern, die sich jetzt sonst nicht so sehr politisch mit diesen Inhalten beschäftigen. Und deswegen sage ich immer wieder, wir sollten da irgendwie da wieder mehr hinkommen. Aber das ist, im Moment ist die Welt ja eher andersherum aufgebaut.
Ja, es hat anstrengend, also wir tragen jetzt so ein bisschen dazu bei, dieses Kieferproblem etwas zu lösen, weil wenn man es weiß, man vielleicht mal drauf achtet und sich davon kritisch irgendwie distanzieren kann. Aber ich komme noch nicht von diesem Habeck-Küchentisch weg. Mhm. Ja, und du hast gesagt, das hat ihm ja was gebracht und alle fanden ihn sympathisch und so, weiß ich nicht. Also es gab auch Leute, die sich da unglaublich drüber aufgeregt haben.
Ich kann dir nicht sagen, ob es danach an Sympathie bei ihm nach oben oder nach unten ging. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er mit dieser ganzen vermeintlich authentischen Art relativ erfolgreich.
Ich glaube, die Kampagne hat funktioniert. Es gab ja auch schon diese Koni-Bilder auf Instagram, okay, wo er sich unter diese Pferde gelegt hat. Ich glaube, mit Daniel Günther war er wandern irgendwo in Norddeutschland, okay, mit so, hat sich unter Wildpferde gelegt. Okay. Ja. Das ist aber also sehr groß besprochen worden und auch kritisch besprochen worden. Ja. Ich wollte auf den Punkt hinaus, dass Habeck ja irgendwie keinen Erfolg hatte. Also erstens wurde er nicht Kanzlerkandidat, das ist das eine. Zweitens sind die Grünen weg vom Fenster. Und da hieß es dann ja immer, mit feministischer Außenpolitik und männlichen Selbstzweifeln und Achtsamkeit und Küchentischgesprächen im Grobstrickpulli kam man spätestens dann nicht mehr weiter, als Putin die Ukraine überfallen hat. Mhm, ja, und okay, da brauchte man Politiker ohne Zweifel. Richtig. Ist das ein Argument? Ist das nicht eigentlich ein Argument, ja, für dich, ja, dass in Krisenzeiten starke Männer,
ja. Ja, genau. Also dieses vermeintlich nie zweifeln dürfen wird von Wählern nicht so gutiert. Also man darf, das wird zu schnell mit Schwäche gleichgesetzt, ja, leider, weil ich glaube, im Zweifel liegt sehr, sehr viel Wichtiges und auch in der Kommunikation des Zweifels. Mhm. Genau, aber wahrscheinlich sind wir jetzt gerade wieder da in dieser Krisenzeit angekommen, dass das dann mit Schwäche gleichgesetzt wird und da möchte man möchte die Starken, die vermeintlich Starken, und ich glaube, Friedrich Merz ist jemand, der da ganz stark darauf achtet, nie Fehler zuzugeben, sich irgendwo zu entschuldigen oder so, einfach genau aus diesem Grund, dass das als vermeintlich schwach abgetan wird.
Ja, immerhin geht es zum Parteitag, bis man gewählt wird. Also,
ja. Und das funktioniert, sieht man ja gerade. Also wie lange sich jetzt hält, ist die Frage.
Ja, das ist auch eine Frage. Politik haben wir ein bisschen abgehandelt. Ich hätte noch eine Frage, die mich interessiert. Also ich habe noch ganz viele Fragen. Also, okay, Dante. Zwischendurch bist du Dante in deinem Buch, so, oder? Also es gibt diese, das ist gar nicht markiert irgendwie. Also es gibt die göttliche Komödie und wandert Vergil irgendwie mit Führer durch die Höllenkreise, kommt immer weiter nach unten und man sieht diese und jene Verdammten und so. Und zwischendurch wanderst du da mit auf einmal? Und ist das so ein Fake-Dante, so ein Dante-Imitation? Was ist denn das? Ja. Und das erklärst du ja niemandem. Ja. Checken das die Leserinnen und Leser?
Ja, doch. Ja, ich wollte die moderne Arbeitswelt, die für Innenmenschen sich oft wie ein Höllenkreis anfühlt, weil man eben andauernd in irgendwelchen Meetings sitzt oder Zoom-Calls und irgendwelche Präsentationen und es kommt immer zu keinem Ergebnis. Das habe ich einmal als in Dante, als Höllenkreis aufgeschrieben oder
Viermal, ein paar Mal,
auch die Sprachnachricht und so.
Ja.
Genau, und es hat mir großen Spaß gemacht, das einmal zu gegenüberzustellen, weil es ist ja im Endeffekt die moderne Hölle für viele Menschen, sogar für Extrovertierte oft.
Ja.
Und genau.
Und haben dir deine Lektorin nicht gesagt, nee, Juliane, das musst du mal erklären?
Nee, das war, glaube ich, so selbsterklärend. Ich habe es ja kurz eingeführt am Anfang.
Okay.
Ich habe gesagt, die moderne Arbeitswelt ist die Hölle.
Ja.
Tante eigentlich meinte.
Oh. Du hast so eine Zoom, so ein Zoom-Hass irgendwie, das artikulierst du auch entsprechend, aber es gibt auch so eine Stelle, Großraumbüro magst du auch nicht so gerne. Und da gibt es eine Stelle, 10.47 Uhr, eine Kollegin beißt in eine rohe Paprika, als wäre sie ein Apfel, einfach so. Und habe ich mich erstens gefragt, wäre es eigentlich besser gewesen, wenn sie einen Apfel gebissen hätte? Und zur Erinnerung, vor diesem Gespräch haben wir beide noch einen Äpfel gebissen.
Ja.
Einfach so, möchte ich sagen. Also erstens ist Paprika schlimmer als Apfel und zweitens, warum darf man im Büro um 10.47 Uhr nicht einfach in so einen Apfel beißen? Oder was ist falsch daran?
Das ist jetzt schwierig. Also ich habe nichts gegen Leute, die in Paprikas und Äpfel beißen. Aber es geht darum, dass wir in Großraumbüros einfach diesen ganzen Lautstärkepegel der anderen Menschen so enorm ausgesetzt sind. Schutzlos, möchte ich fast behaupten.
Ja.
Und dieses Thema, dass es auch andauernd, also immer diese Möglichkeit auf Smalltalk gibt, das lauert immer so. Und das ist das, was ich bei vielen Introvertierten beobachtet habe, der größte Stressfaktor ist, was Großraumbüros dann einfach für sie so ineffizient macht.
Ja.
da sind wir wieder beim Alleinsein und bei dem Alleine arbeiten können. Also auch diese Frage der Konzentration. Wie tief kannst du denn überhaupt reingehen in deine Arbeit, wenn du dann ständig diese Paprikas hören musst von den anderen? Ich will gar nicht mich ausnehmen. Ich war auch mal in der Bibliothek und ich konnte mich früher immer nur gut konzentrieren, wenn ich gekaut habe an so Möhren oder so. Du kannst das aber nicht in der Bibliothek essen. Das geht nicht. Okay. Alle hassen dich, zu Recht. Deswegen bin ich ein großer Fan des Zuhausearbeitens geworden.
Okay. Ja, ich glaube, es geht um Lizenz und du sagst ja auch so, viel zu viel Informationen, unerwünschte Informationen in Zoom-Hintergründen. Ja. Also man sieht diese schrecklichen Billies und die Bücher stehen oder liegen quer und man fragt sich, wie haben die ihre Bücher kuratiert? Bilden sie sich was darauf ein, dass sie irgendwie Helmut Newton da haben oder hängt da Van Gogh an der Wand wie bei Ikea und so? Das ist manchmal schwer auszuhalten. Also ich verstehe das. Aber ich habe mich gedacht, gibt es da nicht auch eine Passivaggression?
Von mir?
Ja.
Bestimmt.
Okay, die Antwort finde ich super. Das, ich hatte jetzt Sorge, dass es, okay. Also ich teile diese Passivaggression auf jeden Fall. Immer wieder kommst du auf Kunst zu sprechen, und zwar Munk und Caspar David Friedrich sind bei dir wichtig. Ja, und da geht es irgendwie um Bilder, also du sprichst über den Schrei, das bleibt fast nicht aus bei Munk, aber bei Caspar David Friedrich geht es eben auch, es war ein Innenmensch, er hatte keinen beruflichen Erfolg, also keinen finanziellen Erfolg, er hat trotzdem jahrzehntelang das gemalt, was er gemalt hat, und ist erst sehr spät erkannt worden als einer der großartigsten Künstler überhaupt, ja, obwohl Kleist es schon sehr früh am Mönch am Meer gesehen hat. Und es gibt eine Stelle, wo es um den Wunsch geht, den du beschreibst, im Bild zu verschwinden und aufzugehen. Mhm. Also es gibt diese berühmten Rückenfiguren von Caspar David Friedrich, den Wanderer über dem Nebelmeer, über den habe ich auch mal nachgedacht und irgendwie so eine Theorie entwickelt, dass er eigentlich über die Wolken weitermarschieren möchte, wo der Berg zu Ende ist. So. Was ist das für ein Wunsch, im Bild oder irgendwie in der Welt aufzugehen, zu verschwinden? Ist das eine Allverschmelzungsfantasie? Ist das so ein bisschen buddhistisch? Ist das ein bisschen eine suizidale Fantasie? Welche Rolle spielt die in deinem Buch?
Ja, das ist interessant. Ich finde es spannend, dass du sagst, es könnte auch eine suizidale Fantasie sein. Ich glaube, also mir ging es eher um diese Ich-Auflösung in dem Fall. Darum geht es wahrscheinlich auch. Also dieses Thema, man verliert sich irgendwie und ist dann so verbunden mit der Sache. Mhm. Das will ich gar nicht jetzt groß bewerten in irgendeiner Form. Ich glaube, ich hatte deswegen Friedrich und Munk dabei, weil mir wichtig war, dass diese innere Kraft, aus denen beide schöpfen oder die sie auch thematisieren, dass das nicht immer Romantik sein muss. Mhm. Weil also Friedrich hat ja die Stille der Innerlichkeit gemalt, kann man schon sagen. Aber Munk hat auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Er hat eigentlich so was den Aufruhr gezeigt, ne? den Riss in den Dingen, kann man sagen. Also auch auf was Gewaltvolles sogar. Also er hat ja auch den Tod oft thematisiert. Und deswegen glaube ich, sind das zwei Extreme derselben Blickrichtung. Also beide gehen nach innen. Mhm. Aber der eine guckt eher auf den weiten Himmel und der andere eher eben zu diesen Abgründigen in den Dingen. Mhm. Und beide zeigen aber, die großen Bewegungen in der Kunst entstehen erstmal daraus, dass sie aus der Tiefe kommen. Ne? Und das fand ich spannend, dass es aber nicht heißen muss, dass es immer eine Stoßrichtung ist, sondern sie kann völlig unterschiedlich sein. Mhm. Der eine hat dieses fast Sakrale ne? und der andere sowas fast Erdiges. Mhm.
Ist es für Innenmenschen schwieriger, das eigene Ich beieinander zu halten, zusammenzuhalten, sodass man eigentlich den Wunsch umso besser verstehen kann, es auch mal fahren zu lassen? Also so Goethe, sich aufzugeben, ist Genuss.
Spannend, gute Frage. Vielleicht. Würde ich fast denken, ja.
Okay. Zwei Abschlussfragen. Nietzsche und die Wurst und das Dynamit. Ja, also wir haben Dante und Zoom und wir haben Nietzsche und Wurst. Das sind so ganz bisschen kontraintuitive Zusammenstellungen. Ja, also,
ich wollte doch einen O-Ton, oder?
Ah ja.
Ja, ich dachte, ich lese das kurz mal.
Die Wurst.
Ja, das ist nämlich auch mein eigener Favorite.
Hast du selber ausgesucht, die Wurst?
Ja.
Guck mal, dann konvergieren wir hier in dieser Gesprächsdynamik.
Ich dachte, ich fand es selbst so herrlich, als ich es rausgefunden habe. Deswegen dachte ich, ich lese es jetzt einfach mal kurz, weil es so schön absurd ist.
Okay. Schieß los.
Friedrich Nietzsche lebte sein bevorzugtes Alleinsein auf eigene Weise. Er nannte es Pathos der Distanz oder azurne Einsamkeit, was die Gletscher, das Meer und den Himmel beschreibt. Stundenlang wanderte er ins Blaue, natürlich allein. Doch er war nicht nur Philosoph, sondern auch Mensch mit Magen. Die Größe seines Rückzugs kulminiert in einer höchst irdischen Fußnote, profan und gerade darin gnadenlos. Man muss ihn sich im schweizerischen Sils Maria vorstellen, hoch in den Bergen, schweigend, denkend, körperlich schwach, windgepeitscht, mit der vagen Hoffnung auf eine brauchbare Wurstsendung aus Naumburg. Denn während er den Übermenschen entwarf, scheiterte er regelmäßig an den Sendungen schlechter Würste aus Basel. Auch Zürich enttäuschte, St. Gallen sowieso. Es blieb nur die Mutter, Franziska, allein zuständig für die metaphysische Konstanz in Wurstform. Er rang also nicht nur mit dem Übermenschen, sondern auch mit der Unterversorgung. Wer annimmt, der Philosoph habe ausschließlich von der Lektüre antiker Texte gelebt, hat nie seinen Briefwechsel gelesen. Dort entfaltet sich mit der Ernsthaftigkeit eines gescheiterten Gottes ein Drama um Lachsschinkenwurst. 4 Monate geistige Ekstase werden gedeckelt durch 12 Pfund Fleischware. Über 50 Mal geht es in Nietzsches Briefen um Wurst und Schinken. Er schreibt seiner Mutter unter Tränen der Verdauung, sie möge unter allen Umständen den richtigen Schinken besorgen, denn der Basler Aufschnitt habe ihn mit allerhand Verdruss und Enttäuschung zurückgelassen. In einem Brief aus dem Jahr 1888 entfaltet sich dieses Drama. Ich bin mit der kleinen Wurst fertig. Sie war zu trocken, wegen ihrer Kleinheit. Die größere ist besser, doch lange nicht so gut wie die dicke, runde Wurst vom letzten Jahre. Hier geht es nicht um Aufschnitt, sondern um Weltordnung. Die dicke, runde Wurst, das verlorene Paradies. Die Wurst als Utopie eines Zustands, in dem alles einmal stimmte. Die dicke, runde Wurst vom letzten Jahre, man könnte sagen, ein zentraler Mythos in Nietzsches Spätwerk. Ihr Status ist vergleichbar mit Beethovens unvollendeter Symphonie, nur mit mehr Fettanteil. Aber in Wahrheit war die Fleischfrage für ihn keine Nebensache. Sie war, ganz im Sinne des Dionysischen, eine metaphysische. Was ist der Sinn des Lebens, wenn nicht eine einigermaßen bekömmliche, nicht zu trockene Abendmahlzeit? Darin steckt eine monumentale Aufrichtigkeit, wie Gott, der gerade Himmel und Erde formt und sagt so, ja, Licht, Sterne, Ozeane, aber könnte mir jetzt jemand die gute Wurst bringen, die runde Dicke, die vom letzten Jahr? Die Philosophie des 19. Jahrhunderts schwankt also nicht nur zwischen apollinisch und dionysisch, zwischen Vernunft und Ekstase, sondern auch zwischen Fettgehalt und Transportschäden. Hegel hoffte auf die Eule, die erst mit einbrechender Dämmerung ihren Flug beginnt. Nietzsche hingegen wartete auf das Paket mit der guten Wurst. Vielleicht war es diese Erkenntnis, dass ein zu trockener Aufschnitt das Denken lähmt, die ihn an den Rand des Wahnsinns brachte. Nicht die Abwesenheit Gottes, sondern die Abwesenheit der Wurst.
Vielen Dank. Also wir sind nicht nur Dynamit, wir sind auch Wurst. Es ist ein ganz bisschen, Ode auf die Wurst am Ende hat mich so ein bisschen überrascht. Aber jetzt, wenn ich das lesen höre, habe ich auch gedacht an so, sagen wir mal, linke Slogans, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, Brecht. Also ist das ein Plädoyer für ein einfaches, gutes Leben?
Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich wollte einfach nur diese wunderbare menschliche Absurdität des großen Nietzsche zeigen, okay, den man ja so überhaupt nicht wahrnimmt, finde ich oft.
Ja.
Das einmal so zu brechen, fand ich einfach sehr, sehr schön, dass er sich da in seinem Rückzug mit diesen irdischen Themen beschäftigt. Hat mich sehr amüsiert, sehr lange Zeit.
Okay, und im Buch ist es so, also es gibt erst noch so einen Wurstrückzug, das ist eine relativ lange Stelle, die du gelesen hast. Und dann gibt es nochmal dieses finale Furioso, wo du nochmal Feuer an die Lunte legst. Vielleicht kannst du das nochmal zum Abschluss sagen, also was am Ende des Buches du nochmal sagst, wie ist ein Dynamit, was ist das für ein Dynamit, um das es dir geht, und magst du jetzt hier, wie gesagt, das Feuer entfachen?
Mhm. Also, am Ende, also eigentlich muss man nochmal sagen, kurz davor geht es ja noch um die vier Reiter. Die großen Fähigkeiten der Innenmenschen, die will ich jetzt gar nicht nochmal groß, aber ich muss die nochmal kurz nennen. Gegen die vier Reiter der Apokalypse sind quasi die vier Reiter der Innenwelt, die uns alle retten können, glaube ich. Mhm. Wenn wir sie denn ließen. Und das sind einmal Reflexion, Autonomie, Diplomatie und Kreativität. Das sind vier große Fähigkeiten, die wir alle haben, die bei Innenmenschen ein wenig ausgeprägter sind als bei Außenmenschen. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht immer so ist, aber genau. Und darauf ende ich so ein bisschen, dass wir diese Fähigkeiten brauchen und gerade in der Zeit, in der wir gerade leben, in der Polykrise, wie man immer so schön sagt, dass wir da weder Selbstinszenierung noch Dauerempörung uns helfen, sondern wir Menschen brauchen, die einen kühlen Kopf bewahren, die kritisch denken, die langfristig entscheiden können und dass wir aber uns fragen sollten, glaube ich, was wir eigentlich heute mit Stärke gleichsetzen, weil wir im Moment die Öffentlichkeit eben Lautstärke und Sichtbarkeit so viel stärker belohnt und dann aber das den Umstand hat, dass sich sehr viele kluge, ruhige Menschen zurückziehen, weil sie keine Lust mehr darauf haben, sich mit dieser Öffentlichkeit so auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da steuern wir einfach auf eine ganz gefährliche Schieflage hin, wenn wir diese Innenmenschen auch aus der politischen Öffentlichkeit verlieren. Und genau, deswegen nochmal auf die Fähigkeiten, also diese Skepsis, die sie haben, auch eine gewisse kritische Distanz, dass das Fähigkeiten sind, die wir brauchen. Und dann ende ich irgendwie auf dem Dynamit, damit beginne ich ja auch, aber ich ende auch darauf, dass Dynamit als etwas, das sich lange aufstaut, verdichtet, bis es irgendwann dann das ganze Verhältnis ändert. Und genau, das konzentrierte Potenzial einer Innenwelt, was ich schon beschrieben habe. Aber ich glaube eben, dass Innenmenschen oft diese unsichtbare Verdichtung haben in sich, in ihren Gedanken, in dem, was sie tragen, was andere oft nicht sehen. Dass etwas da eben in der Tiefe brodelt, gärt, wie man auch will, bis irgendwann der Moment kommt, an dem sich das ganze Verhältnis verschiebt. Und deswegen habe ich auch noch am Ende Alfred Nobel nochmal drin als Erfinder des Dynamits, der lustigerweise ein total introvertierter Mensch war. Also wirklich, also ein völlig zurückgezogener Mensch, der ganz viele Patente angemeldet hat. Der hatte auch nie Frau und Kind, aber der war ein totaler, also Tüftler, Nerd, wie man ihn sich vorstellt. Dass der nun gerade das Dynamit erfunden hat, fand ich einfach genial. Das musste noch mal so rein.
Und alles klar.
Genau.
Vielen Dank, Juliane. Ich wünsche mir, dass du mit deinem Manifest und Plädoyer für die Innenmenschen, das du hier heute entwickelt hast, gehört wirst. Ich wünsche das dir, damit das Buch ein großer Erfolg wird und sich sehr gut verkauft, aber eben auch gelesen wird und damit deine Botschaft gehört wird. Ja, und das wünsche ich mir für uns alle. Ich glaube, das ist wäre wichtig für die Welt, in der wir leben. Vielen Dank, dass du da warst, Juliane.
Dankeschön. Bis bald.